Draculas Verführung. 20. Kapitel. The Westminster Gazette am 25. September. Das Geheimnis von Hampstead. Eine Reihe von seltsamen Begebenheiten spielt sich zurzeit in der Nachbarschaft von Hampstead ab. Mehrere Kinder liefen während der letzten Tage von zu Hause fort oder kamen nach dem Spielen einfach nicht mehr nach Hause zurück. Alle Kinder waren so klein, dass sie später nicht zuverlässig Auskunft darüber geben konnten, wo sie gewesen waren. Alle berichteten aber, sie hätten mit einer blutigen Dame gespielt. Man vermisse die Kinder immer spät abends und in zwei Fällen fand man die Kinder erst am nächsten Morgen. Es ist durchaus möglich, dass alle Kinder, die später verschwanden, das Kind, das als erstes verschwand und von der blutigen Dame berichtete, nur nachahmten. Inzwischen spielen die Kinder sogar untereinander blutige Dame und versuchen sich mit verschiedenen Einfällen wegzulocken. Auf der anderen Seite aber haben diese Geschichten vielleicht doch einen ernsten Hintergrund, denn es ist auffällig, dass die Kinder, die in der Nacht vermisst wurden, stets an der Kehle leichte Verletzungen haben. Die Wunden sehen aus wie kleine Bissspuren eines Tieres, etwa einer Ratte oder eines kleinen Hundes. Die Polizei hat nun in dieser Gegend ein besonders wachsames Auge auf herumirrende kleine Kinder und auch auf Hunde, die in dieser Gegend herumstreuen. The Westminster Gazette am 25. September. Der Schrecken von Hampstead. Extrablatt. Heute Morgen wurde wieder ein Kind, das in der letzten Nacht als vermisst gemeldet wurde, unter einem Ginsterbusch in der Nähe des Schießhügels gefunden. Wie bei einigen Fällen zuvor weist auch dieses Kind am Hals kleine, punktförmige Bissspuren auf. Es ist schrecklich schwach und abgezehrt. Wieder aufgepäppelt berichtete auch dieses Kind von der blutigen Dame, die es angeblich zu sich gelockt habe. 21. Kapitel. Mit einem freudlosen Blick senkte Van Helsing die Tageszeitung und schaute dabei zu Seward, Arthur und Quincy Morris, die allesamt bleich und ausgemergelt und von dem Schock noch immer überrumpelt, den der Tod von Lucy bei ihnen ausgelöst hatte, da saßen. Keiner der Männer verstand wirklich, was Van Helsing ihnen da vorgelesen hatte. Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach und keiner war dazu in der Lage, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. »Meine Herren«, flüsterte der Professor, der genau wusste, wie es, besonders in Arthur, aussehen musste. Er selber hatte vor Jahren einen ebenfalls schrecklichen Verlust erlitten und ertappte sich gelegentlich selbst dabei, wie er in seinem Ohrensessel saß und gedankenverloren in die Flammen seines Kamins starrte. Er war dann stets wieder in der Vergangenheit, gut 30 Jahre zurückversetzt, und in diesen Momenten sah er sie wieder. Dieses freundliche, liebenswerte Mädchen, das ihn in so eine Entzückung hatte versetzen können, dass er noch heute glaubte, von ihrer Lebenslust angesteckt zu werden, wenn er nur an sie dachte. Sie war das fröhlichste, liebenswerteste und hoffnungslos romantischste Geschöpf gewesen, das er je kennengelernt hatte, und das Van Helsing den Kopf dermaßen verdreht hatte, dass er heute noch das Gefühl des Verliebtseins in sich spürte. Und genau deswegen, weil er eben genauso eine Wunde im Herzen trug, konnte er verstehen, wie sehr die Männer um ihre liebgewonnene Lucy trauerten. Andererseits war er aber auch der festen Überzeugung, dass es wichtig war, sich der Gegenwart und besonders auch der Zukunft zu stellen. Er selber hatte zugegebenermaßen gut 3 Jahre gebraucht, um den Verlust seines Mädchens zu verkraften. Und er verlangte von den Männern nun, dass sie ihren Kummer in wenigen Tagen über Bord warfen. Dies hier war aber andererseits auch von außerordentlicher Wichtigkeit, denn das, was er in der Zeitung gelesen hatte, schnürte ihm den Hals zu, denn er wusste ganz genau, wer hier auf Opfersuche war. Van Helsing hatte es die ganze Zeit über schon vermutet, hatte seine Schlüsse gezogen und Ideen gehabt, die nichts anderes zuließen, als dass Lucy das Opfer eines fürchterlichen Wesens geworden war, das man sonst nur in Mythologien oder im abergläubischen Geschwätz alter Osteuropäer vermutete. »Meine Herren«, begann er deswegen wieder und riss damit jeden einzelnen der Männer aus ihren Gedanken. »So leid es mir auch tut, wir müssen uns der Tatsache stellen, dass wir es hier mit Geschöpfen zu tun haben, die unser menschlicher Verstand nicht in der Lage ist zu begreifen.« »Was wollen Sie damit sagen?« fragte Arthur verwirrt, der unter seinem Bart so fürchterlich blass und kränklich aussah, dass man ihn am liebsten sofort ins Bett geschickt hätte, damit er sich auskurieren konnte. »Dass wir nach Hampstead gehen sollen, um nachzusehen, wer dort Kinder jagt?« Sie wissen doch bestimmt, wer in Hampstead beerdigt liegt, murmelte Van Helsing und wünschte, er hätte eine andere Art gefunden, Arthur zu sagen, was er vermutete. Der aber sprang wie vom Blitz getroffen auf, zeigte mit dem ausgestreckten Finger auf den Professor und schrie so laut, dass ihm der Speichel von den Lippen flog.
»Sagen Sie nicht, dass meine Lucy für diese Grausamkeiten verantwortlich ist!«
»Arthur«, meldete sich nun auch Seward zu Wort. »Das liegt doch auf der Hand.«
»Dass du zu ihm hältst, war mir klar«,
polterte der Adlige, dem man die Anstrengung, die er gerade durchlebte, deutlich ansehen konnte.
»Du warst doch bestimmt glücklich darüber, dass es Lucy so schlecht ging. Am Ende hast du noch mit ihrer Erkrankung zu tun.«
»Nun mach dich nicht lächerlich«,
erhob nun das erste Mal Quincy das Wort und schaute seinen Freund aus Kindertagen verärgert an.
»Jeder von uns hat Lucy geliebt, und jeder von uns hätte ihr niemals etwas Schlimmes gewünscht oder gar etwas Unerträgliches angetan.«
»Ihr alle«,
begann Arthur, sich immer mehr in seine Wut hineinsteigernd, sodass Van Helsing für einen kurzen Augenblick glaubte, dass der Adlige sich gleich auf Quincy stürzen würde.
»Seid doch eures Verstandes beraubt, diese angeblich blutige Dame.«
Er spuckte die Worte in allem Hass, den er zu empfinden imstande war, aus.
»Ist nicht meine Lucy. Sie ist es nicht.«
»Dann lass uns nachsehen, ob wir uns irren.«
»Ich lasse es nicht zu, dass irgendjemand von euch die Gruft öffnet und...«
»Wir werden es tun müssen«,
erwiderte Seward und holte Tiefluft, und man konnte ihm deutlich ansehen, wie unwohl er sich bei dem Gefühlsausbruch seines Freundes fühlte. Er war ganz verstört und eingeschüchtert, und so klangen seine Worte leise und vorsichtig, darauf bedacht, keinen falschen Eindruck zu erwecken.
»Nur wenn wir mit eigenen Augen gesehen haben, dass sie wirklich tot ist, können wir, und vor allem unsere Lucy, endlich Ruhe finden.«
Bevor Arthur noch etwas sagen konnte, klopfte es zaghaft an der Tür. Als keiner der Männer etwas sagte, klopfte es abermals, und im gleichen Augenblick wurde die Tür auch schon aufgestoßen und Jonathan Harker steckte den Kopf hinein und zeigte ein freudloses Lächeln, als er fragte:
»Ich störe doch nicht, oder?«
»Wie könnten Sie?«
antwortete Van Helsing und erhob sich von seinem Platz.
»Kommen Sie nur herein. Ist Ihre Verlobte auch bei Ihnen?«
»Ist sie nicht, nein«,
entgegnete der blasse, hagere Mann, schüttelte den Kopf und stützte sich, wie immer, auf den schweren Stock, den er momentan als Gehhilfe benutzen musste.
»Sie holt nur kurz Arznei für mich ein. Ich fühle mich zurzeit sehr schwach.« »Kein Wunder nach dem, was Sie durchgemacht haben«, meinte Van Helsing und deutete dann auf die noch immer auf ihren Plätzen sitzenden Männer. »Aber wie ich aus Ihrem kurzen Antwortschreiben herausgelesen habe, werden Sie uns heute Abend begleiten, Mr. Harker?«
Der Anwalt nickte schwer, als ihm bewusst wurde, auf was er sich da eigentlich eingelassen hatte. Ihm schien erst jetzt klar zu werden, dass Van Helsing, so abscheulich es auch klang, eine Reise in seine eigene grausame Vergangenheit unternehmen wollte, denn nur der fachkundige Blick von Harker würde es Van Helsing ermöglichen, seine eigens aufgestellte Theorie beweisen zu können.
»Dann sehen wir uns heute Abend?« wollte der Professor wissen.
»Ich werde die Gruft nicht öffnen lassen«,
brummte Arthur nachdrücklich.
»Ganz bestimmt nicht.«
22. Kapitel. Es war Mina nicht leicht gefallen, Jonathan alleine zu dem Professor zu schicken. Seit sie aus Deutschland zurück waren, hatte sie kaum eine Minute ohne ihren Verlobten verbracht. Er war so schwach und hilflos, dass sie es sich selber nicht gestatten wollte, ihn auch nur eine Sekunde aus den Augen zu verlieren. Ihre Hoffnung, dass er sich irgendwann einmal von seinen Strapazen erholen würde, schwand von Tag zu Tag. Noch immer war er ebenso blass und kränklich wie damals, als sie ihn das erste Mal in München gesehen hatte. Es ging ihm keinen Deut besser. Nicht einmal das kräftig zubereitete Essen konnte ihn stärken. Während sie bemerkt hatte, dass ihre Kleider anfingen, um die Hüfte und den Bauch herum etwas enger zu sitzen, gelangte nicht ein Gramm mehr auf Jonathans Rippen. Und dann seine Gangunsicherheit. Immer wieder stolperte er oder musste sich urplötzlich irgendwo festhalten oder abstützen, damit er nicht zu Boden fiel. Ständig glitten seine Gedanken in unendliche Sphären ab, zu denen sie nicht einfach vordringen konnte. Dann saß er auf dem Sofa, den Blick verklärt, als wäre jegliches Leben aus ihm gewichen, und erst wenn sie ihn an der Schulter berührte und ihm seinen Namen ins Ohr flüsterte, kehrte er langsam in diese Welt zurück und blinzelte sie dann immer ganz verwundert an. Beinahe so, als müsste er sich krampfhaft darum bemühen, sich zu erinnern, wer sie denn überhaupt war. Mina seufzte, als sie an ihren Mann dachte. und jetzt war er ganz alleine zu Van Helsing unterwegs. Was, wenn ihm auf dem Weg dorthin etwas zustieß? Was, wenn er plötzlich wieder in andere Welten abtauchte und aus seiner innerlichen Starre nicht ausbrechen konnte? Was? So ein schönes Gesicht und doch so viel Kummer in den Zügen, rief sie plötzlich eine Stimme aus ihren Gedanken und ließ sie einen erschrockenen Schritt zur Seite, zum Randstein hin machen. »Erschrecken Sie bitte nicht wegen meiner Aufdringlichkeit«, meinte der gut aussehende, hochgewachsene Mann, dessen lange gelockte Haare ihm weit über die Schultern fielen. Seine Augen, von einer dieser modernen, abgedunkelten Brillen verdeckt, schienen sie zu mustern, obwohl sie es nicht sehen konnte. Dafür konnte sie allerdings sein liebevolles und freundliches Lächeln, welches sie gleich für ihn einnahm, umso deutlicher erkennen. Aber ich konnte die Sorge einfach nicht ertragen, die ich in ihren Augen und auf ihren Lippen sah. So ein Gesicht, mit dem Sie gesegnet sind, sollte doch vor Glück und Freude strahlen. »Woher wollen Sie wissen, wie es mir zu gehen hat?« fragte sie abweisend und zog den Arm, in dessen Beuge sie einen Korb hielt, fester an sich heran. Obwohl sie den eleganten Mann mit dem dunklen Anzug und dem antiquiert wirkenden langen Mantel, den er trug, ausgesprochen freundlich fand, musste sie ihm doch zeigen, wie man mit einer Dame zu sprechen hatte. Und so streckte sie die Nase in die Luft und kniff ihre Augen zusammen. »Verzeiht«, entgegnete er und deutete eine Verbeugung an. »Ich bin mit den Sitten Ihres Landes noch nicht so vertraut und habe von der Kühle, die eine Frau einem fremden Mann entgegentragen kann, bisher nur gehört. In meiner Heimat, Madame, freut sich eine Frau über freundliche und aufbauende Worte.« »Das tun Sie hier in England auch«, gab Mina frostig zu. »Aber hier schätzt es eine Dame, wenn den freundlichen Worten auch eine Vorstellung folgt.« »Entschuldigt, ich bin Vlad. Vlad Dracul, Prinz der Karpaten und Herr über unzählige Ländereien.« 23. Kapitel. Der Abend war über London hereingebrochen und mit ihm eine unangenehme, unter die Kleidung kriechende Kälte, so dass Jonathan Harker kurz glaubte, wieder in den eisigen Fluten des Flusses um sein Leben zu schwimmen. Obwohl er es gar nicht wollte, tauchten diese entsetzlichen Bilder abermals in ihm auf. Wieder musste er mit ansehen, wie er hilflos, von der ihn umschließenden Kälte wie gelähmt, nach einem im Wasser treibenden Baumstamm griff, wie er sich an ihn klammerte, wohl wissend, dass er verloren war, wenn er ihn losließ. Und genau so fühlte er sich auch jetzt hier, wo sie zu fünft auf dem Friedhof standen, jeder für sich von einem dunstigen Nebel umgeben, so dass sie alle aussahen, als wären sie der Welt entrückt. Bleich waren sie durch den grauen Dunst, der träge von einem Windhauch getrieben über die Gräber und Beete wehte und wirkte wie tastende Finger, die nach etwas Lebendigem suchten. Gelegentlich hörte man die am Friedhof vorbeifahrenden Kutschen. Immer wieder kläffte ein Hund, der wie verrückt an einer Kette zu zerren schien, an die er festgemacht worden war. Das helle Klimpern und Scheppern der eisernen Ringe, die über das Kopfsteinpflaster gezogen wurden, hallte bis zu den Männern, die unentwegt auf den Eingang der Gruft starrten, die im hellen Mondlicht aussah wie eine Pforte in eine andere Dimension. Jonathan, der solche Gedanken nur sehr selten und spärlich zuließ, konnte sich dieses Eindrucks aber nicht erwehren. Es kam ihm so vor, als würde das Mondlicht von der aus der Gruft dringenden Dunkelheit einfach geschluckt werden. Nun gab es kein Zurück mehr. Keine Spiegelung, keine Lichtreflexion, gar nichts. Nur das in die Eingangsöffnung fallende, fahle Licht. Harker zog sich den Mantel ein wenig enger um die Schultern. Er erschauderte, als er das plötzlich vor ihm auftauchende Gesicht von Van Helsing erkannte, der ihn mit wispernder Stimme fragte:
»Ist alles in Ordnung bei Ihnen, Harker?«
»Mir geht es gut«, versicherte ihm Jonathan, obwohl er sich alles andere als wohl fühlte. Alleine der Gedanke daran, dass Lucy zu einem dieser widerwärtigen Geschöpfe geworden sein könnte, die ihm im Schloss Dracula aufgelauert und ihn beinahe umgebracht hätten, ließ ihn wahnsinnig vor Sorge werden. Er konnte sich beim besten Willen nicht daran gewöhnen, auch nur eine Sekunde diesen schönen, bezaubernden Wesen entgegenzutreten, die so viel Hässliches in sich bargen, dass ihm alleine bei dem Gedanken graue Haare zu wachsen begannen. Harker erschauderte abermals, als aus der Ferne das Wimmern eines Kindes zu hören war, begleitet von einer lieblich klingenden, einschmeichelnden Stimme, die melodisch sagte:
Was hast du denn? Wolltest du denn nicht geküsst werden?
Die Stimme war, Harker schnürte es die Kehle zu, einfach grässlich. Er versteifte sich innerlich, als er die liebgemeinten Worte hörte und die darin mitklingende Verführung bemerkte. Es war wie immer. Sie sagten etwas Liebes, meinten aber etwas Böses. Und bekamen sie nicht das, was sie wollten, begannen sie zu drängen und zu schieben. Sie nutzten die Schwäche des menschlichen Geistes nach Nähe aus. Sie suggerierten Empfindungen, die man körperlich nicht zu spüren bekam.
Das klang wie,
rissen Arthurs Worte den noch immer wie versteinert dastehenden Jonathan Harker aus seinen Gedanken. Geistesgegenwärtig, wie es zur Zeit ganz und gar nicht seine Art gewesen war, fasste er nach dem Arm des adligen Mannes, der sich gerade aus dem Pulk seiner Freunde lösen wollte.
Nicht,
zischte Harker und erntete dafür einen vernichtenden Blick, der ihn kurz die Augen schließen ließ. Er wollte nicht loslassen und Arthur gehen lassen, erinnerte sich dann aber an die Qual, die er selbst erlitten hatte. Deshalb schloss sich seine Hand fester um Arthurs Arm und er sagte bestimmend und eindringlich:
Nicht! Aber das ist nicht Lucy,
flüsterte Jonathan und sah, wie Arthur seine glatte Stirn in Falten legte. Die Sekunden, die er brauchte, um zu begreifen, dass Harker meinte, dass die Frau, die dort auf sie zugeschritten kam, nicht mehr Lucy im herkömmlichen Sinne war, konnten Van Helsing, Seward und Quincy nutzen. Sie bezogen Aufstellung bei der Gruft und verbargen sich hinter Sträuchern und Statuen. Arthur, der sich nun losriss, erstarrte, als wäre er von einem Hammer getroffen worden, als er die in einem weißen Kleid auf die Gruft zukommende junge Frau erkannte. Es schien, als würde er jeden Augenblick zusammenbrechen. Harker sah, wie Arthur kurz in die Knie ging und nach dem vor ihm stehenden Grabstein griff. Ein keuchender, wimmernder Laut drang aus seinem Mund, als er durch den alles verzerrenden Nebel Lucy erkannte, die einen Knaben in zerlumpter Kleidung mit sich führte. Ein Kind, das ausgemergelt und kraftlos war und sich nur noch schwer auf den Beinen halten konnte.
Lucy,
wimmerte Arthur, wurde aber wieder von Jonathan festgehalten.
Das ist meine Lucy.
Das ist sie nicht,
beharrte Jonathan.
Das ist nur ihre Hülle.
Das ist Lucy, Lucy,
brüllte Arthur plötzlich und ließ die wie schwebend auf die Gruft zukommende Frau abrupt stehen. Ihr eben noch schneeweißes Gesicht, von der Grazie einer Porzellanfigur, verzog sich zu einer Fratze der Hässlichkeit. Selbst auf die Entfernung hin konnte Harker die perlweißen, spitz zulaufenden Zähne erkennen, mit denen Lucy das Kind in den Hals gebissen hatte. Selbst ihre sonst vor Freude und Glück so strahlenden Augen leuchteten jetzt gefährlich rot, als wäre sie zu einem Raubtier geworden, das des Nachts eine Beute ausgemacht hatte und nun Angst bekam, dass ihr Opfer streitig gemacht werden könnte. Arthur, der das alles nicht zu sehen schien, riss sich von dem geschwächten Jonathan los und rannte über das freie, in grauen Dunst gehüllt daliegende Feld und rief wieder und wieder:
Lucy, meine Lucy, dass du noch lebst!
Halten Sie ihn auf!
Schrie Van Helsing, der hinter seinem Versteck hervorsprang und dabei das Kreuz, das er mitgenommen hatte, von sich streckte, um dann zu rufen:
Holen Sie Ihre Kreuze hervor!
Jonathan, vor den sich überschlagenden Ereignissen wie gelähmt, erinnerte sich nur vage daran, dass Van Helsing den ganzen Tag über von nichts anderem als den Wiedergängern gesprochen hatte. Irgendwo tief in sich glaubte sich Harker dunkel daran zu erinnern, den Professor sagen zu hören, dass Vampire auf heilige und geweihte Symbole abstoßend reagieren, denn es schmerzt in ihren Augen und lässt sie spüren, dass sie eigentlich tot sind.
Nur die Wiedergänger, die schon seit mehreren Jahrhunderten leben, können Kruzifixen, dem Sonnenlicht oder anderen geweihten Elementen widerstehen. Diese Könige der Untoten, wenn man sie so nennen will, sind nur dadurch zu bezwingen, dass man ihnen einen Pflock durchs Herz treibt und dann den Kopf von den Schultern schlägt.
Harker musste schlucken, als er an diese Worte dachte. Sie waren so weit entfernt, so unendlich weit, dass er glaubte, sie gar nicht wirklich gehört zu haben. Es kam ihm so vor, als wäre er zwar anwesend gewesen, aber in einer Art Dämmerzustand gefangen. So, als würde jemand meine Gedanken in den Hintergrund drängen und versuchen, sich in meinem Kopf auszubreiten. Dieser Gedanke ließ Harker so sehr zusammenzucken, dass er von einem Augenblick zum nächsten wieder in der Realität ankam. Alles, was ihm eben noch wie durch einen undurchdringlichen Nebel erschienen war, konnte er jetzt mit einer Klarheit erkennen, die beinahe messerscharf war. Er sah den auf Lucy zustürmenden Arthur, erblickte den kleinen Jungen, der erschöpft auf die Knie gesunken war, und er konnte Van Helsing sehen, der der geisterhaften Frau entgegentrat und ihr das Kreuz entgegenhielt, so als wäre es ein Schild, das alle bösen Flüche von ihm fernhalten könnte. Quincy war der Nächste, der aus seinem Versteck hervorbrach. Ebenfalls ein Kreuz in der Hand und in der linken einen Revolver, den er auf Lucy richtete und mit kalt klingender und vom Wind verzerrter Stimme schrie:
»Bleib stehen, oder ich jage dir eine Kugel in den Kopf!«
Seward war der Letzte, der aus seinem Versteck trat. Ihm konnte man deutlich ansehen, wie viel Qual es ihm bereitete, Lucy so vor sich stehen zu sehen. Die Liebe, die er für sie empfunden hatte, musste so unmenschlich hell in ihm brennen, dass Harker das zögerliche Verhalten des Doktors durchaus verstehen konnte. Was er aber nicht begriff, war, wie Lucy von den drei Männern weg auf Arthur zusprang, ihn am Kragen seines Hemdes packte und ihn mit unmenschlich erscheinender Kraft auf Quincy und Van Helsing schleuderte. Arthur schrie vor Angst und Schreck laut auf und prallte dann, wie aus einer Kanone geschossen, gegen seinen besten Freund und riss diesen mit zu Boden. Der Professor selber hatte es geschafft, mit einer gedankenschnellen Drehung dem Angriff zu entgehen. Dabei hatte er aber kurz das Kreuz sinken lassen und musste deshalb nun seinerseits einen Schlag einstecken, der ihn ebenfalls rückwärts schleuderte. Er flog, als wäre er leicht wie eine Feder durch die Luft und prallte dann gegen einen Grabstein, der unter dem Aufprall nachgab und rücklings zu Boden kippte. Nun, wo Lucy dastand, den Mund noch immer zu einer entstellten Fratze geöffnet, wich Seward einen Schritt zurück und stoppte nur deswegen, weil er gegen eine Engelfigur stieß, die wie zum Hohn die Arme erhoben hatte und gen Himmel zeigte. Das Gesicht des Arztes war vor Schreck entstellt und seine Augen, weit aufgerissen und beinahe tellergroß, zeigten seine empfundene Angst, so dass Harker glaubte, Seward würde hier und jetzt zusammenbrechen und wimmernd liegen bleiben. Zu Jonathans Überraschung aber fing Seward sich wieder, hob langsam das Kreuz und sagte etwas, das der Anwalt nicht verstand. Die Wiedergängerin machte trotz Sewards warnender Worte einen Schritt auf ihn zu.
»Willst du mir denn wirklich etwas Böses, mein Schatz?«
fragte sie mit zuckersüß klingender Stimme.
»Wo wir beide uns doch immer so nahe gestanden haben. Magst du mich denn gar nicht mehr?«
»Lucy«,
keuchte Seward und schüttelte den Kopf.
»Du kannst nicht mehr leben, du bist tot!«
»Du musst mich retten, John. Du hast es mir versprochen. Du wolltest mich retten.«
»Das will ich immer noch, ja«,
bekräftigte Seward und hielt noch immer das Kreuz vor sich.
»Aber wie kann ich es tun?«
»Ich bin verloren, wenn ich nicht trinke, John. Ich muss nur einen kurzen Schluck zu mir nehmen, und schon bin ich wieder lebendig.«
»Hören Sie nicht auf das Weib«,
keuchte Van Helsing, der noch immer versuchte, wieder auf die Beine zu kommen. Auch Arthur war dabei, sich wimmernd und keuchend aufzurichten. Der Einzige, der regungslos dalag und nicht einmal mit dem kleinen Finger zuckte, war Quincy. Der Texaner schien ohnmächtig zu sein, oder vielleicht sogar Schlimmeres, wie Harker verzweifelt dachte.
»Nur ein kleiner Schluck«,
drängte Lucy, und Seward senkte das Kreuz. 24. Kapitel. Mina konnte gar nicht glauben, was sie den Tag über erlebt hatte. Es kam ihr so vor, als würde sie noch immer auf Wolken schweben und sich fragen, wie es sein konnte, dass sie niemals in ihrem Leben vorher so empfunden hatte. Immer wieder musste sie an den äußerst charmanten und liebenswerten Vlad Dracul denken und daran, was für herrliche Geschichten er erzählen konnte. Es wirkte so, als wäre er bei all seinen Erzählungen leibhaftig dabei gewesen. Egal, ob es darum ging, wie die Türken vor mehreren Jahrhunderten in seine Heimat eingefallen waren und sein Vorfahre diese zurückgeschlagen hatte, oder wie die Pest in seinem Land gewütet hatte. Alles hatte so ehrlich, echt und selbst erlebt geklungen, dass sie beinahe den Tag vergessen hatte und sich nur mühsam daran erinnern konnte, was sie eigentlich aus der Apotheke für ihren Johann hatte besorgen wollen.
»Oh, Sie sind einem anderen versprochen?« hatte Vlad sie mit einem ehrlichen Ton der Enttäuschung gefragt und nach der in die Stirn gerutschten Haarlocke gegriffen, um sie kurz zwischen die Finger zu nehmen.
»Ist es nicht schade, dass die, für die man sich begeistert, immer schon andere begeistert haben? Man könnte meinen, egal wie lange man schon auf Erden wandelt, man kommt immer zu spät.«
»Verlobt, ja«,
war ihre hastig hervorgebrachte Antwort gewesen, als sie bemerkte, wie sehr sie das charmante Spiel von Vlad genoss. Sie hatte das Gefühl, als würde sie in seiner Nähe lebendiger sein als irgendwo anders. Mina war ganz verwirrt von diesem Gedanken, denn sie gehörte doch ganz und gar Jonathan. Aber dann musste sie unwillkürlich doch wieder an Vlad denken, an sein Lächeln und seine Begeisterung für all die schönen Erneuerungen, die London für ihn zu bieten hatte. Selbst die langsam aber sicher immer moderner werdenden Lichtspielhäuser hatte er bisher noch nie gesehen. Wie wohl er sich dort gefühlt hatte, wie zart und zerbrechlich er aussah, als ein Kameramann die aufgehende Sonne über dem Meer aufnahm und sie aller Welt zugänglich machte. Verloren hatte Vlad da gesessen, die Hand zu der abgetönten Sonnenbrille erhoben, um sie dann langsam abzunehmen, damit er sich das Bild ansehen konnte, das zeigte, wie der gleißend helle Lichtkegel der Sonne langsam aber stetig immer weiter aufstieg und das Meer überstrahlte. »Das habe ich seit Jahrhunderten nicht mehr sehen können«, war sie sich sicher von ihm gehört zu haben, ohne dass sie sich einen Reim darauf machen konnte. Aus Anstandsgründen hatte sie nichts weiter dazu gesagt und war schließlich mit ihm ins Museum gegangen, um ihm alles zu zeigen, was London ausmachte. Und als der Abend schließlich anzubrechen begann und die ersten dämmerigen Schatten sich über die Straßen ausbreiteten, war es Vlad gewesen, der ihre Hand genommen hatte, sich verbeugte und ihr sagte, »Ich bedanke mich für diesen herrlichen und schönen Tag.« Sie selbst war nicht dazu in der Lage gewesen, etwas zu erwidern. Mina hatte nur dagestanden, von dem Strom der Menschen umgeben und doch nicht von ihm berührt. Es schien so, als würden sich die Massen um sie herum teilen und sie emporheben aus der Welt, damit sie nichts anderes sehen und genießen konnte als das weichgeschnittene Gesicht von Vlad. »Sehen wir uns wieder?«, fragte er, obwohl er genau wusste, dass sie verlobt war. »Ja«, hatte sie gehaucht und gesagt, »ihr seid immer herzlich eingeladen, mein Gast zu sein.« Und als sie dies aussprach, lächelte Dracul gewinnend, so als hätte er genau das gehört, worauf er den ganzen Tag insgeheim hingearbeitet hatte. »Das höre ich doch gerne.« Dann hatte er sie alleine gelassen. Genauso wie er aufgetaucht war, war er auch wieder verschwunden. Einem Nebel gleich, der seine Konturen erst nur umspielte und sie dann aussehen ließ, als wären sie fremd und der Welt entrückt. Als ihre Augen aber schließlich sahen, dass der Mann selbst zu einem grauen, trägen Nebel wurde, schüttelte sie den Kopf und rief sich selber wieder zur Ordnung. Schließlich musste sie über das, was sie getan hatte, nachdenken. Was hatte sie nur angestellt? Wie konnte sie einem ihr vollkommen fremden Mann nur anbieten, sie zu besuchen? Warum war sie wieder und wieder mit ihren Gedanken bei Vlad, wo sie doch eigentlich an Jonathan denken sollte? 25. Kapitel.
»Weiche zurück«,
brüllte Van Helsing, als er auf den Knien saß, das Kreuz vor sich hielt und Lucy durch den bloßen Anblick des Kreuzes unsagbare Schmerzen zuzufügen schien. Die Wiedergängerin, die sich auf Seward geworfen hatte, wich mit einem Fauchen zurück, das wie das einer Katze klang. Ihre Hände hatte sie vor die Augen geschoben und schien, jetzt wo Van Helsing so dicht an sie herangekommen war, die Ausstrahlungskraft der heiligen Reliquie körperlich zu spüren.
»Lass von ihm ab«,
rief der Professor noch einmal und kämpfte sich unter großen Mühen auf die Beine.
»Geh dorthin, woher du gekommen bist.«
Als wäre Lucy an unsichtbaren Fäden gezogen worden, machte sie einige Schritte an Van Helsing vorbei, der sich nicht abwandte. Noch immer hatte sie die Hände wie zum Schutz erhoben und verschwand dann in der Dunkelheit der Gruft. Ihre schnell voreinander gesetzten Schritte hallten hohl an den Wänden wider und verloren sich schließlich in einem abebbenden Echo, das von einem Kratzen und Schaben abgelöst wurde, das an übereinander gleitenden Steinen erinnerte. Harker, der die ganze Situation nur wie aus weiter Ferne verfolgt hatte, war es schließlich, der neben dem noch immer bewusstlos am Boden liegenden Quincy in die Knie ging und nach dessen Puls tastete. Erleichtert atmete er aus, als er das regelmäßige Klopfen am Handgelenk des Amerikaners bemerkte.
»Sie ist nicht besiegt«,
ächzte Van Helsing, der nun endlich auf die Beine gekommen war und sich eine schweißnasse Haarsträhne aus der Stirn wischte.
»Wir müssen ihr hinterher.«
»Sie wollte mich zerfleischen«,
murmelte Seward fassungslos und schien erst jetzt, wo die erste Gefahr gebannt war, zu begreifen, was aus Lucy geworden war.
»Sie hätte mich umgebracht. Sie ist so unglaublich stark«,
stimmte Arthur zu, der nun ebenfalls aufgestanden war und von allen Illusionen, Lucy könnte nur versehentlich für tot gehalten worden sein, endgültig geheilt war.
»Ihr nach«,
sagte Van Helsing, der dem kleinen Trupp an Männern keine Gelegenheit gab, sich von ihren Schrecken zu erholen.
»Sie muss vernichtet werden.«
Und während der Professor das sagte, fiel der Junge, geschwächt wie er war, einfach auf die Seite und blieb regungslos liegen. 26. Kapitel.
»Vlad? Sie?«
entfuhr Osmina erstaunt, als sie die Tür zu ihrer kleinen, bescheidenen Wohnung aufzog und sich völlig deplatziert fühlte, als sie den vor sich stehenden Dracul erkannte. Ihr Haar, das sie nun offen trug, weil sie nicht mehr erwartet hatte, Besuch zu bekommen, war ungebürstet und zerzaust. Ihre sonst so ordentliche Garderobe hatte sie gegen ein einfaches graues Kleid getauscht, dessen weißer Gürtel der einzige Farbtupfer an ihr war. Verlegen machte sie einen Schritt zurück und versuchte sich verlegen, einige Haarsträhnen hinter das Ohr zu kämmen.
»Was machen Sie denn hier?«
wollte sie wissen und fing sich wieder, als sie sein Lächeln erkannte.
»Wie verlockend und wunderschön Sie aussehen«,
gestand er ihr sein innerstes Gefühl und ließ sie vor Scham erröten. Sie wusste, dass er aus einem anderen Land kam, dass er andere Sitten verfolgte als die oft zugeknöpften und aristokratischen Männer Londons, aber die Offenheit, mit der er sprach, verunsicherte und begeisterte sie gleichermaßen. Niemals wäre Jonathan so gewesen. Es hatte alleine schon Wochen gedauert, bis er endlich den Mut gefunden hatte, um einmal nach ihrer Hand zu greifen, geschweige denn sie darum zu bitten, ihr einen Kuss geben zu dürfen.
»Jeder Gedanke an sie hat mich förmlich in Brand gesetzt«, sagte Dracul und musterte sie so auffallend lüstern, dass sie sich erst beleidigt fühlen wollte.
Aber dann, als ihr auffiel, wie sein Blick über ihr Gesicht wanderte, jede Kontur, die ihre Nase besaß, nachzeichnete und jede unter ihrem Auge entlanglaufende Falte scheinbar berühren wollte, fühlte sie sich geschmeichelt. Sie wusste nicht, wie ihr geschah, aber das, was Dracul alleine nur mit seinen Augen tat, ließ sie innerlich in Flammen stehen. Sie spürte das angenehme Kribbeln in ihrem Bauch und fühlte die Wogen einer starken Erregung in sich aufsteigen, so dass sie ihre Beine zusammenpressen musste, als wolle sie verhindern, sich in die Hosen zu machen. Ihr Atem beschleunigte sich, ohne dass sie es wollte. Nur unter größten Mühen schaffte sie es, die Hand zu heben und ihre Brust damit zu bedecken, obwohl ihr die Spannung sowie das Kribbeln um ihre Brustwarzen herum ausgesprochen gut gefiel.
»Ich kann sie aber nicht hereinlassen«,
hörte sie sich wie aus weiter Ferne sagen und fragte sich innerlich zerrissen.
»Warum sagst du denn so etwas?«
Es war beinahe schon ein wütendes, verzweifeltes Schreien, das ihr durch den Kopf schoss und sie selber zum Zweifeln brachte, ob sie wirklich gesagt hatte, was sie hatte sagen wollen.
»Ich wollte sie doch nur sehen«, flüsterte Vlad. »Nur noch einmal das Gesicht sehen, das ich vor so langer Zeit das letzte Mal gesehen habe. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass mir mein Glück dich noch einmal zeigte.«
»Vlad«,
sagte sie in einem peinlich berührten Ton, der aber dennoch so viel Vertrautheit in sich trug, dass Mina vor sich selber erschreckte.
»Was redest du denn da? Du hast mich doch erst vor 3 Stunden verlassen.«
Sein Lächeln erlosch für einen kurzen Augenblick. Ihre Worte schienen ihn auf seltsame Art und Weise berührt und in unsere Welt zurückgeholt zu haben. Hatte er eben noch dagestanden, in Erinnerungen schwelgend, die unendlich lange zurückliegen mussten, waren es ihre Worte, die ihn trafen wie Keulenschläge.
»So lange habe ich dich nicht mehr gesehen«,
sagte er abermals und schien gar nicht von ihr zu sprechen. Es kam mir plötzlich so vor, als würde er jemanden ansehen, der nicht sie war. Sie schien wie ein Spiegel zu sein, durch den Vlad in die Vergangenheit schaute und eine Frau betrachtete, die es damals geschafft haben musste, sein Herz im Sturm zu erobern. Und jetzt, wo er verträumt vor ihr stand, offensichtlich jemand anderen betrachtete, hob er die Hand und fasste nach ihrem Gesicht.
»Wie schön du bist!«
»Vlad«,
sagte sie wieder und nahm den Kopf beiseite.
»Lass das bitte.«
»Wir werden wieder eins sein«, murmelte er.
Du wirst wieder an meiner Seite sitzen und mich leben lassen.
Was soll das heißen?
Fragte sie und schaute verwirrt zu Dracul, der nun seinerseits einen Schritt zurückmachte und alles Weiche und Verträumte aus seinem Gesicht verlor, das er eben noch besessen hatte. Nun, als er sie ansah, verhärteten sich seine Züge. Sein sowieso schon schmaler Mund wurde zu einem blutleeren, blassen Strich und in seinen Augen glomm es plötzlich auf, als würde ein Vulkan kurz davor stehen, auszubrechen. Er musste sich beherrschen, um sich nicht auf dem Absatz herumzudrehen und sein Heil in der Flucht zu suchen. Das sah Mina.
»Vlad?«
fragte sie ihn noch einmal.
»Ja?«
kam es leise aus seinem Mund.
»Was ist nur mit dir geschehen? Geht es dir denn nicht gut?«
»Ich werde wieder leben«, murmelte er und straffte sich dann, als wäre er jetzt und hier, in diesem Augenblick, wieder der Mann, den Mina vor kurzem auf der Straße kennengelernt hatte.
Sie schluckte kurz, bevor sie ihn ansah, und war überrascht, dass sie es einfach zuließ, dass er die Hand hob und ihre linke Wange berührte.
»Ich werde wieder leben«, sagte er noch einmal. »Durch dich.«
»Du machst mir Angst.«
»Das mache ich nicht«,
erwiderte er, schmunzelte wieder und beugte sich vor, als wolle er ihr einen Kuss auf die Wange hauchen. In freudiger Erwartung, gepaart mit dem schlechten Gewissen einer Frau, die genau wusste, was sie gerade falsch machte, wartete sie darauf, dass seine Lippen ihre Haut berührten.
»Oder wie kommt es, dass ich noch hier bei dir bin? Dass du es genießt, in meiner Nähe zu sein? Jeder Schlag deines Herzens klingt wie ein Glockenhall in meinen Ohren. Jeder Atemzug von dir ist ein Lebenshauch in mir. Was, Mina, willst du mir damit sagen, dass du dich vor mir fürchtest? Ist es nicht eher genau andersherum, dass du dich an Ketten schmiedest, die du längst abgestreift hast? Belaste dich nicht mit dem, was vergangen ist. Sieh deiner Zukunft entgegen.«
»Jonathan ist doch ein guter Mann«,
flüsterte sie und versuchte so etwas wie Widerstand aufzubauen, um den wie süßen Nektar in ihrem Verstand tropfenden Worten ein wenig von ihrem Wohlklang zu nehmen.
»Er liebt mich doch.«
»Und wen liebst du?«
wollte Vlad wissen und trat dann ganz in die Wohnung. 27. Kapitel. Der abgestandene Geruch von Feuchtigkeit schlug Harker entgegen, als er als letzter die Gruft betrat und seine Begleiter nur noch als absteigende, vage Schatten erkannte. Ein Gefühl der Beklemmung breitete sich ebenso in ihm aus, wie die Furcht davor, plötzlich vor einer Tür zu stehen, die sich wie von Geisterhand öffnete, und er dann von einem unmenschlich harten Schlag zum Bett getrieben wurde. Seine Ängste begannen immer mehr in ihm aufzusteigen. Sie gaukelten ihm Bilder vor, die ihm vier Männer vor ihm in der Dunkelheit zeigten. Männer, die nicht aus Fleisch und Blut waren, die sich zu Harkers Schrecken in blasse, blutdürstende Monster verwandelt hatten. Männer, die nur darauf warteten, dass er ihnen in die Dunkelheit der Gruft folgte, damit sie über ihn herfallen konnten wie wildes Getier. Harkers Schritte verlangsamten sich. In seinem Magen breitete sich ein unangenehmes, widerspenstiges Gefühl von Unsicherheit aus, das ihm kalten Schweiß in die Handinnenflächen legte. Er versuchte, sich zu beruhigen, versuchte sich wieder und wieder selbst gut zuzureden und sich davon zu überzeugen, dass sie nur deswegen in die Gruft gestiegen waren, um die arme, bemitleidenswerte Lucy von ihrem grauenhaften Schicksal zu befreien.
»Was aber?« wisperte ihm eine verräterische Stimme ins Ohr. »Wenn du gar nicht hier herauskommen sollst, wenn Dracula dir eine Falle gestellt hat, du weißt, wie schlau er ist, du weißt, was er alles tun kann, selbst an steilen Wänden hinabklettern.«
Die Erinnerung ließ Harker abrupt stehen bleiben und nach seinem Kopf greifen. Gefolgt von einem unsagbaren, sein Hirn in zwei Hälften schneidenden Schmerz, sah er sich wieder am Fenster stehen, den Kopf über die Brüstung hinausgestreckt. Dort hatte er, nach einem Vorsprung suchend, den Grafen gesehen. Einer Echse gleich hatte dieser kopfüber an der Wand gehangen und die unten im Hof arbeitenden Vagabunden beobachtet und darauf gewartet, dass sie ihre Arbeit niederlegten und den Hof verließen. Noch immer konnte und wollte Jonathan nicht realisieren, was er damals gesehen hatte. Es war ihm, als ob sein Verstand sich weigerte, auch nur eine Sekunde zu glauben, was seine Augen damals gesehen hatten. Und selbst jetzt, als er nur an die grauenhaften, sein Gemüt erschütterten Bilder dachte, sträubte sich alles in ihm.
»Sie liegt im Sarg«,
hörte Harker Arthur wie aus weiter Ferne sagen und war glücklich darüber, dass er die in ihm plötzlich wieder so lebendige Vergangenheit in den Hintergrund seiner Seele schieben konnte. Es tat ihm gut, die Stimme des jungen Adligen zu hören, auch wenn sie durchzogen war von Skepsis, Furcht und dem Schrecken, das zu sehen, wovor man sich am meisten gefürchtet hatte. So schwer es Harker auch fiel, er konnte sich an der Beklemmung von Arthur aufrichten und die ihn in tiefe Verzweiflung stürzenden Bilder unterdrücken, die ihn des Nachts einholten und um den Schlaf brachten. Harker wollte das alles nicht. Er wollte nur neben seiner Mina im Bett liegen, sich an sie herankuscheln und die Wärme ihres Körpers fühlen. Haut an Haut mit ihr sein und endlich begreifen, dass die Tage in den Karpaten gezählt waren. Wenn sie es doch nur wären.
»Dann ist sie doch tot«,
hauchte Seward, in dessen Stimme eine Hoffnung mitschwang, die Harker nur allzu gut verstehen konnte. Er selber hatte immer gehofft, nur einer Täuschung erlegen zu sein, einer Halluzination, die einem wieder und wieder vorgaukelte, man würde einfach nur Dinge sehen, die gar nicht existierten. Das Schlimme an der Sache aber war, dass es keine Halluzination war, der man erliegen konnte. Alles, was man hier erlebte, war echt. So gerne Jonathan den jungen Arzt beiseite genommen und ihm zugeflüstert hätte,
»Wir bilden uns das alles nur ein«,
wusste er doch, dass auch Seward die harte, unmissverständliche Wahrheit wie ein Hammerschlag treffen musste, um zu begreifen, in was er hineingeraten war. Und so war Jonathan, als er die letzten Stufen herunterstieg, froh darüber, dass Van Helsing mit forsch klingender Stimme meinte,
»Der Wiedergänger ist ein mit allen Wassern gewaschener Teufel. Er täuscht uns da, wo wir ihm Glauben schenken. Er macht uns weiß, dass wir sehen, was gar nicht da ist. Lucy ist noch eine junge Untote, eine, die ihre Kraft noch nicht richtig entfaltet hat. Sie kann ihre Gestalt noch nicht ändern. Sie ist nicht dazu in der Lage, sich in Nebel zu verwandeln oder niedere Kreaturen zu beherrschen und diese herbeizurufen. Wir haben hier und jetzt die Chance, sie von ihrem Leid zu befreien.«
»Sie sieht so unschuldig aus«, jammerte Arthur, der über den Sarg gebeugt dastand und die Hand nach dem Gesicht der Toten ausstreckte, um ihre feinen, scharf hervorstechenden Konturen mit den Fingerspitzen nachzuzeichnen.
»Sie ist nicht mehr die Lucy, die Sie verloren haben.«
»Aber sie ist meine Frau.
Sie vergeht sich an Kindern«,
hielt Van Helsing dem noch immer schluchzenden Arthur entgegen und holte unter seinem Mantel einen Hammer und einen Pflock hervor, um diese dem Adligen zu reichen.
»Beenden Sie es.«
»Ich?«
rief Arthur und machte einen erschrockenen Schritt zurück, während er mit dem Finger auf sich zeigte.
»Niemals! Wollen Sie denn nicht, dass Lucy Frieden findet?«
»Sie ist tot!«
rief Arthur und sah plötzlich aus wie ein rasendes Tier. Alle friedlichen und sanften Züge, die den schlanken Mann bisher ausgemacht hatten, waren wie weggewischt. Es gab plötzlich nichts mehr, das ihn aussehen ließ wie den Mann, mit dem Harker vorhin auf den Friedhof gegangen war. So unglaublich es auch klang, Jonathan war der festen Überzeugung, einem Wolf ins Gesicht zu blicken. Es lief ihm kalt den Rücken herunter, als er sah, wie sich die Hände von Arthur zu Klauen krümmten. Mit einem Schrei auf den Lippen warf er sich nach vorne, dem Professor entgegen, um diesem an die Gurgel zu springen. Seward, der Van Helsing am nächsten stand, machte einen erschrockenen Schritt zurück, konnte aber nicht verhindern, dass Arthur auf den Professor zukam. Harker, noch immer viel zu weit entfernt, war sich sicher, dass Arthur den Professor umbringen würde. Dass er sich in seiner unbändigen Wut verlor und den Blick auf das Wesentliche verlieren würde. Als Arthur Van Helsing angesprungen hatte, mit seinen Händen dessen Hals umklammerte und erbarmungslos zudrückte, war es Quincy, der alle mit seinem Tun überraschte. Er machte, als wäre er im afrikanischen Dschungel unterwegs, einfach einen Schritt nach vorne. Er holte mit der Faust aus, hämmerte diese gegen den Schädel von Arthur und sagte dann, als dieser mit einem Keuchen zusammensackte,
»Wir sollten uns beeilen. Die ganze Sache mit den Untoten und Wiedergängern scheint uns allen langsam aber sicher den Verstand zu benebeln. Und du, Arthur, bleibst schön liegen.«
Arthur aber dachte gar nicht daran. Er erhob sich, nachdem er zweimal den Kopf geschüttelt hatte, und wollte wieder losstürmen, wurde dann aber von Quincy aufgehalten, indem er wieder einen Schlag abbekam. Dieses Mal grub sich die Faust des Abenteurers in Arthurs Magen und ließ ihn zusammenklappen wie ein Klappmesser.
»Machen Sie schon«,
feuerte Quincy den Professor an und drückte Arthurs Kopf auf den harten Steinfußboden.
»Ich kann ihn nicht mehr lange halten.«
Van Helsing aber bewegte sich erst kaum. Er stand wie versteinert da und starrte auf den sich windenden und wehrenden Arthur herab und schien gar nicht begreifen zu können, was sich hier gerade ereignete. Es schien so, als hätte der Angriff des Adligen dem Professor gezeigt, was für eine Macht selbst die jungen Wiedergänger hatten. Und so war es Harker, der einen entscheidenden Schritt nach vorne machte und nach dem in Van Helsings Hand liegenden Pflock griff.
»Ich tue das nur für ihr Seelenheil«,
hörte er sich selber sagen und starrte dann, als er sich über den Sarg beugte, in das blasse Gesicht von Lucy. Ihre Augen waren geschlossen, zuckten aber unter den Lidern. Es schien so, als versuchte sie aus ihrer selbstgewählten Starre aufzuwachen, um der über ihr schwebenden Gefahr doch noch entkommen zu können. Jonathan, der den ersten Widerstand in sich aufsteigen spürte, peilte das Herz der Toten an. Er zitterte, als er den Hammer gereicht bekam und ausholte, um ihn auf das breite Ende des Pfahls niederrasen zu lassen. Als er den Hammer über den Kopf geschwungen hatte und er sich nur noch den letzten Befehl zu geben brauchte, um ihn niederfahren zu lassen, war es ihm, als würden die flehenden Worte der Toten seine Ohren treffen. Er wollte nicht innehalten, wollte alles um sich herum ignorieren, kam aber doch nicht darum herum, den Worten zu lauschen. Er verharrte und konnte ihr weinendes Flehen hören, wie sie ihm versprach, niemals wieder Kinder zu beißen. Ja, sie sagte ihm sogar, dass sie wieder zu einem Menschen werden würde, wenn er sie nur entkommen lassen würde. Harker hielt noch immer inne.
»Ich werde sein wie Mina«,
sagte sie und löste den kurz über Jonathan gefallenen Bann. Das, was sie sagte, und so, wie es in sein Hirn drang, löste die Barrikade. Niemals in seinem Leben wollte er, dass Lucy wie Mina wurde. Niemals würde er zulassen, dass dieses widerwärtige, abstoßende Geschöpf sich in die Nähe seiner Verlobten verirrte. Und so fuhr der Hammer herab. Hohl schlug er auf das Ende des Pfahls. Tief sank er in den Brustkorb der Toten ein und zertrümmerte Knochen und durchbohrte Fleisch und Herz. Lucy riss die Augen auf, als der Pfahl sie aufspießte. Ihr Mund öffnete sich zu einem lautlosen, verzweifelten Schrei und spie, als Jonathan ein zweites Mal zuschlug. Blut. Einer Fontäne gleich umspielte ihn der rote, klebrige Lebenssaft, spritzte in seine Augen, benetzte Lippen und Gesicht. Wieder schlug er zu und ignorierte dabei, dass das nach Moder und Fäulnis riechende Blut in seinen Mund drang, auf seiner Zunge klebte und in seinen Rachen lief.
»Nicht meine Mina«,
schrie er und schlug noch einmal zu. Wieder und wieder, bis die Bilder, die in seinem Kopf entstanden waren, anfingen abzuklingen. 28. Kapitel. Was tat sie hier? Was sollte das? Mina, die ganze Zeit versuchte, ihre ins Chaos abgerutschten Gedanken wieder unter Kontrolle zu bekommen, spürte den warmen und leidenschaftlichen Druck von Vlad auf sich, wie seine Hände zärtlich um ihren Körper strichen, wie seine Küsse ihre nackt vor ihm liegenden Brüste benetzten. Sie konnte sogar fühlen, wie er wieder und wieder versuchte, in sie einzudringen, ohne dass sie es zulassen wollte, zulassen konnte. Obwohl alles in ihr danach schrie, sich mit diesem wilden, leidenschaftlichen Mann zu vereinen, glomm in ihr immer noch eine kleine, immer schwächer werdende Flamme des Entsetzens. Eine Flamme, die sie daran erinnerte, wem sie versprochen war. Eine Flamme, die sich gegen den kalten Winter auch zur Wehr zu setzen versuchte, der immer mehr durch ihren Körper fuhr. Ein Windhauch, der ihre in Unruhe geratenen Gedanken zu überwältigen drohte, damit ihre letzten Zweifel endlich von ihr abfielen und sie die Beine öffnete. Aber das wollte Mina nicht. Obwohl sie es genoss, wie Vlads Zungenspitze, über die sich unter ihrer Haut wölbende Halsschlagader entlangfuhr, und sie sich danach verzehrte, dass er ihren vor Lust bebenden Unterleib mit den Fingerspitzen berührte, konnte sie es nicht ertragen, ihren Jonathan zu betrügen. Sie schluckte, als sie merkte, wie auch dieser Gedanke von einer hämischen Bemerkung überschattet wurde. Eine Bemerkung, die ihr klar machen wollte, dass Jonathan nichts anderes als ein langweiliger, von inneren Zwängen beherrschter Mann war, der nicht einmal dann Leidenschaft verspüren würde, wenn sie nackt vor ihm stünde. Jonathan würde eher den Kopf wegdrehen, als den Anblick zu genießen, den ein nackter, porzellanweißer weiblicher Körper zu bieten hatte, dachte sie. Es wäre unschicklich, sich an den Reizen seiner eigenen Frau emotional zu bereichern, würde er sagen. Es wäre... Minas Flamme erlosch. Sie spreizte die Beine und schrie auf, als Dracul ihr sanft in den Hals biss,